Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 4. August 2005 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag im Monat für Sie die Esperanto-Welle über MB Radio Treff 88,0.
La infanoj ŝirmuteron ĉiam diru nur la veron. La infanoj faru rondon kaj ekkonu tutan mondon. La infanoj.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NW Radio Treff 88,0. Wir, die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Im Studio sind heute René, Werner und Werner. Und wir haben heute vorgesehen, etwas zum Esperanto-Ferienlager, zum Esperanto-Camping zu sagen, zum 90. Weltkongress. Und zu einer Rundreise durch Ostpreußen, etwas aus Zeitschriften und aus dem Netz über Esperanto, über ein Gartenfest, unseren nächsten Clubtreff, über Aktivitäten des Vereins, Esperanto-Vereins Neubrandenburg, etwas zur Sprachlehre und zum Schluss, wie immer, werden wir ein paar Enthüllungen machen. Und jetzt kommen wir mal zum ersten Thema, Werner, bitte.
Ja, hier ist der andere Werner. Der René war bei einem Esperanto-Zeltlager hier in der Nähe bei Feldberg auf dem Zeltplatz in Thomsdorf. Und das war welches Esperanto-Zeltlager, René?
Ja, das war das SEFT, das Sommer-Esperanto-Ferien-Zeltlager.
Und was heißt SEFT?
Das ist Esperanto, heißt so viel wie Somera Esperantista Familia Tendaro. Das ist einmal jährlich. Seit 1978, ne?
Ja, ja. Und seit 1978, und die welche Nummer war das in diesem Jahr?
Die 28. Das ja. 28. SEF war es.
Ganz genau. Ja, was findet denn so in dieser, na, man sagt eine Woche, das ist ja eigentlich länger, nicht? Wie lange geht denn das
SEF? Das fängt an einem Sonnabend an und endet den, am darauffolgenden Sonntag.
Sonntag. Also es sind praktisch zwei Wochenenden, ja, ja. Und diese fünf Tage in die Mitte hineingenommen. Also 9 Tage, wo man dann miteinander dort zusammen ist. Ja, und wie ist so ein Tagesablauf beim Zeltlager in diesem Jahr?
Ja, so das fängt ganz locker an. Morgens wird irgendwann aufgestanden, so zwischen 9 und 10 und noch später.
Oder noch früher.
Ja, ja, ja. Manche gehen erst zu Bett um die Zeit. Ja, ja, dann fängt meistens um 11 eine Wanderung an, wenn es nicht gerade regnet. Mittag ist dann natürlich unterwegs für die, die wandern.
Und was macht man bei so einer Wanderung?
Ja, da guckt man sich die Pflanzen und Tiere auf Esperanto an. Also da ist meist einer bei, der erklärt die auf Esperanto.
Ah, so.
Damit die das ist natürlich nicht so das, genau wissen.
Das Beste, was man machen kann.
Ne? Lernen, ne?
Ja.
Wie die verschiedenen Pflanzen da auf Esperanto heißen.
Und welche Höhepunkte gab es in diesem Jahr? Oder na, was heißt Höhepunkte?
Es gab einige. Ja,
gewisse Dinge, die dann von dem... oder an jedem Tag ist etwas Besonderes eigentlich, so muss man das sagen.
Ja, an einem Tag wurde wieder dieser berühmte Eierkuchen gemacht.
Ja, die Eierflensen.
Ja, genau die.
Nach einem geheimen Rezept.
So geheim scheint das nicht zu sein, denn es haben welche gefunden. Und zwar in der Sefft-Chronik von 2003.
In der Chronik des Esperanto-Zeltlagers.
Ja, ja.
Und da war also das mal veröffentlicht, das ist aus einem uralten Familienrezeptbuch aus den Niederlanden.
Kann man da auch Pilze pflücken und Blaubeeren suchen? Pilze sammeln waren auch welche, aber die haben keine gefunden.
Aha.
Weil das ja zum Teil mitten im Wald ist, ne? Dachte
ja,
ich
ja, ja, es werden eigentlich dort. Es gab auch schon Esperanto-Pilzessen, aber in diesem Jahr offensichtlich.
Ist da keiner gestorben? Nein.
nein, das ist. Es gibt immer einen, der sich da auskennt.
An einem Abend gab es dann wieder eine Suppe.
Aber ich rede über die Pilze deswegen, weil natürlich im Esperanto auch jeder Pilz seinen Namen hat.
Ja, aber ich weiß die auch nicht so genau.
Nicht? Aber zum Beispiel Pfefferling heißt Cantarello.
Ach so.
Man kann natürlich auch die volkstümlichen Namen nehmen, es werden aber auch die biologischen Nomenklaturen genommen. Aber man sagt auch Stornfunger und so weiter, nicht? Mhm. Aber das so am Rande, gut. Auch das gehört mit dazu.
Ja, wie viel Seft Talmai, wie viel Besucher hatte denn das Seft in diesem Jahr?
Circa. So zwischen 70 und 80 waren wohl dieses Jahr irgendwie.
Also eine durchschnittliche Beteiligung. Kommen dann nur Junggesellen hin oder?
Nein, da kommen ganze Familien hin oder bunt gemischt von.
Ja. Also es gibt noch Kinder.
Ja, so ein ganz kleiner war dabei. Ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht 2 oder 3.
Ja, so eine kleine Krabaskis.
Ja. Ja, und die Ältesten, die sind schon über 70.
Ja, das ist so, ne?
Ja, von 2 oder noch weniger bis 70. Manche waren auch schon als Babys da, aber sowas Kleines hatten wir dieses Jahr nicht.
Mhm.
Dann hatten wir an einem Abend die Suppe, das Suppenfest.
La Super Vesperon.
Ja. Dann hatten wir an einem anderen Abend wieder dieses Lagerfeuer, da war mit Knüppelkuchen, aber diesmal wurde nebenbei nicht nur Knüppelkuchen gemacht, sondern auch noch gegrillt, damit da ein paar mehr Leute kommen.
Ja.
Das hat auch wunderbar funktioniert.
Mhm.
Petrus, der das Wetter macht, hat auch mitgespielt.
Na klar, es sind ja alle religiös dort orientiert wer das ist, dafür wird auch gesorgt dann von ganz oben, dass da gutes Wetter ist. Ja, wir haben natürlich gemerkt seit diesen fast 30 Jahren, ich war nun leider nicht dabei, dass es ganz wichtig ist, auch einen Höhepunkt zum Abend hin, zum Nachmittag hin zu schaffen, damit man gerne kommt. Und das Schönste auch heute noch ist, dass man gemeinsam isst. Das ist ja auch etwas Schönes, wenn man zusammentrifft. Es gibt aber auch solche Kaffeeklatsche, habe ich gehört.
Ja, Kaffeeklatsche ist jeden Nachmittag um 16 Uhr gewesen. Da haben wir sonst dann alles zusammengestellt, also unsere Tische und uns da herangesetzt und zusammen Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und ein bisschen erzählt.
Ja.
Ja, das klappt also immer.
Und an einem Vormittag hat sich spontan in unserem riesengroßen Zelt, was wir seit ein paar Jahren haben, eine Runde zusammengesetzt mit den Kindern und hat da gespielt. Ich glaube, das war der verregnete Donnerstag.
Ach ja, an einem Tag soll es ja doll geregnet haben.
Da hat so doll geschüttet, da hat natürlich keiner eine Wanderung gemacht. Da werden wir weggeschwommen. Da haben dann welche. Die Eltern und Onkels und Tanten und weiß ich, wer da alles bei war, und dann wurde gespielt da.
Mhm. Und nun muss man natürlich sagen, dass dieses von uns mal erfundene Esperanto-Zeltlager ja eine, wie soll ich das sagen, ein Beharrungsvermögen hat, das uns selber verwundert. Es gab durchaus schon die Meinung, wir werden es aufhören. Denn irgendwann überlebt sich ja eine Sache.
Ja, ja.
Das ist nicht böse und das ist, aber man muss dann einfach was Neues mal machen. Denn unser Zeltlager hat ja zumindest in Deutschland sehr große Konkurrenz bekommen seit einigen Jahren, seit der Wende. Aber man ist damit gar nicht einverstanden. Diejenigen, die immer zum Seft oder fast immer oder sehr oft kommen, die wollen, dass Seft in der bisherigen Form so weiter besteht. Also ein ungezwungenes, unbestimmtes, es gibt praktisch kein Programm, außer die Höhepunkte, kannst du nochmal sagen. Das ist um 11 Uhr die Einladung zu einer Wanderung, Teilnahme freiwillig. Dann ist um 16 Uhr Kaffeeklatsch.
Und immer auch immer am selben Ort, ja, das soll da bleiben.
Ja, das soll auch da bleiben. Wir wollten ja mal durch die ganze DDR wandern mit dem Zeltlager. Und René, warum sind wir denn nur eigentlich dort hängen geblieben?
Wahrscheinlich ist man sich nicht einig geworden, wie man das organisieren soll oder hat sich gemeint, denn
nein, die Ecke ist so schön.
Nein, die Ecke ist so schön.
Der Zeltplatz ist so schön, ja.
Der Zeltplatz liegt zwischen zwei schönen Seen, und zwar dem Krüsselinsee und wie heißt der andere See?
Drehtsee.
Der Drehtsee. Beide Seen sehr sauber, sehr schön und man kann FKK baden und man kann auch sich was anziehen, wenn man unbedingt möchte. Es sind so viele Faktoren, die da mitgespielt haben. Und wir hatten es versucht, auch mal in den Harz zu verlegen. Oder auch in Sachsen gab es damals und Thüringen sehr schöne Zeltplätze. Aber wir haben ja so ein kleines Komitato, nennt sich das, ein Komitee, so eine Art stille Leitung. Die haben gesagt, nee, das ist hier am besten. Es ist natürlich schwierig, immer an die gleiche Stelle Leute hinzubekommen. Aber es hat sich bewährt. Und nun haben wir uns eigentlich entschlossen, es bleibt so. Es gibt ähnliche Beispiele aus der Tschechei.
Ja. Mensch, wir reden schon über 9 Minuten.
Die
haben wir vergessen. Ja,
da der Werner dies ja nicht dabei war, der die immer macht, haben sich welche gefunden, die Vertretung gespielt haben.
Ja.
Den technischen Teil habe ich übernommen gehabt, also mit den Dias,
mit dem
alten Bildwerfer da. Und die ersten paar Abende hat das Maxi übernommen. Und dann nachher, wie heißt sie?
Sabine Trenner.
Genau, die.
Ja. Siehst du, Werner Levin, das geht doch mal ohne dich.
Ja.
Die Märchen. Ach, ich war das.
Ja, ja.
Gut, aber wir haben eine Mahnung bekommen. Ja. Schon fast 10 Minuten wird erzählt über das Esperanto-Ferienzeltlager.
Ja, das ist aber genug.
Und nun ist genug. Und nun hören wir eine Musik. René stellt den Titel vor.
Ja, die Musik ist von einer neuen CD, der Werner, der beim Weltkongress war, mitgebracht. Von Jomo und den, ja, wie heißen die, Liberazanoi.
Es ist Lieder der Freiheit.
Genau, der Titel heißt Alla Barricado, den braucht man eigentlich gar nicht mehr richtig übersetzen, oder?
Thema, liebe Hörerinnen und Hörer, neben mir steht ein Weitgereister aus dem Osten Europas, gerade heute nach dem Mittagessen erst zurückgekommen, ist der Werner. Werner, wo warst du überhaupt?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich war beim Esperanto-Weltkongress, den 90. Esperanto-Weltkongress in Litauen. Ich bin eben aus dem Flugzeug gefallen sozusagen und bin gleich hier ins Studio gekommen, das hatten wir so verabredet. Und bin also voller Erlebnisse.
Und in Litauen, der war sicher in der Hauptstadt, ne? In Vilnius.
Ja, es war in Vilnius, Vilna oder wie auch immer. Die Juden sagen Vilne. Das ist eine alte Stadt. Bei den Litauer endet immer alles auf As hinten oder so ähnlich. Und auf Litauisch heißt diese Stadt Vilnius, eine alte europäische Kulturstadt.
Ja, und der Weltkongress steht ja meist immer unter einem bestimmten Thema. Was war in diesem Jahr das Thema?
In diesem Jahr feiern die Esperanto-Freunde in der ganzen Welt 100 Jahre Esperanto-Weltkongress. Und aus diesem Grunde hat man das Thema gewählt, 100 Jahre interkulturelle Kommunikation.
Also 2005, 100 Jahre Kongress, dann wäre der erste Kongress 1905
gewesen.
1905 gewesen,
aha, ist er, aha. Und zwar in einer französischen, nordfranzösischen Stadt zwischen England und Frankreich. Man hat damals gedacht, da kommen nur die Briten und nur die Franzosen. Aber der erste Kongress in Boulogne-sur-Mer war ein Riesenerfolg.
Ja, und wie ist es denn nun in Vilna, in Vilnius, in der Hauptstadt? Wie stellt sich die Stadt so dar? Die war ja bis vor einigen Jahren hier kaum zu erreichen von uns.
Ja, ich selber war zum ersten Mal in Vilnius oder Vilna. Ich war schon mal in Kaunas, aber Vilna ist eine wirkliche Großstadt. Über 400.000 Einwohner. Für ein Volk von 3,5 Millionen Einwohnern ist das recht beachtlich.
Ja.
Mehr gibt es ja nicht in Litauen. Und es ist eine alte Barockstadt. Sie ist sicherlich, hatte auch, das kann ich jetzt nicht beweisen, aber wie üblich leider war das so, dass die Städte oft abgebrannt sind, aufgrund dessen, dass sie Holzhäuser hatten und so. Aber nun sieht die Stadt fast aus wie eben eine Barockstadt. Sie ist zum Glück im Kriege nicht sehr zerstört worden. Das Problem war für diese Stadt, wenn wir jetzt mal über diese Stadt nur reden, dass zur Sowjetzeit zum Beispiel die Kirchen wurden entweiht und missbraucht. Und ein Stolz einer jeden Stadt in der Welt sind ihre religiösen Gebäude. Und so gibt es also in Vilna sehr viele Kirchen. Und es gab auch vor dem Kriege sehr viele Synagogen. Die Juden nannten Vilna, so nennen sie ja Vilna, nannten das Jerusalem des Nordens und des Ostens, weil es gab dort die meisten Synagogen und auch die größte jüdische Gemeinde, die dann die Nazis physisch umgebracht haben. Aber das mal so am Rande. Ja. Die Stadt ist modern, sie ist auch groß, liegt an einem kleinen Fluss, den Neris, weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Und der zweite Fluss heißt Vilna und danach wurde auch der Name der Stadt dann gemacht. Ja, also die Hauptstadt des alten Großherzogtums.
Kommen wir doch mal zum Esperanto zurück. Also Esperanto-Weltkongress, das war der 90. in diesem Mal, obwohl es schon 100 Jahre sind, aber es sind ja schon einige ausgefallen.
Sind einige ausgefallen.
Es gab ja mal Kriege und so weiter.
Zu den beiden Weltkriegen, und zur Nazi-Zeit.
Ja. Wie umfangreich war denn der Kongress? Wie viele Teilnehmer aus wie vielen Ländern haben sich denn da angemeldet oder sind gekommen?
Ja, offizielle angemeldete Teilnehmer waren etwa 2500. Aber wie das so üblich ist, die müssen Kongressgebühren bezahlen, die sind sehr teuer. Gab es viele Nigrai Schafetoi, so nennt man das, schwarze Schäfchen, die sich dann da so nochmal kurz eingemogelt haben. Zwar standen überall Wachposten, man hatte Angst wegen Terrorismus und so weiter. Aber ein Esperanto-Freund, der es ehrlich meint, der findet auch Wege und Tricks, da reinzukommen. Also 2500 richtige Teilnehmer aus über 60 Ländern.
Ja. Ich habe nämlich auch mal ins Netz geschaut, ins Internet und habe das auch das gleiche ungefähr dort rausgelesen, dass über 60 schon die Anmeldungen aus 62 Ländern kamen, die damals vorlagen vor dem Kongress. Ne?
Ja, aber die Anzahl der Länder wird sich nicht wesentlich ändern.
Nee. Und damals hat man nur geschrieben 2200 Teilnehmer, aber das ist ja. Ich möchte mal ein klein wenig ergänzen, aus welcher Ecke denn die meisten kamen. Das sind natürlich die Nachbarländer, so wie Litauen mit über 400 selbst.
Also zu Hause. Das ist so üblich, dass das Land, das Gastgeberland,
die meisten. Die Finnen sind ja auch fast Nachbarn, die haben über 200 Teilnehmer gehabt bei der Anmeldung. Dann als nächstes waren die Japaner bei der Anmeldung schon mit 176 und die Deutschen 159 und die Polen mit 103. Das waren mal so aus meiner Sicht die Angaben, aber ich will auch mal die Einzelnen nennen, wo nur immer einer hergekommen ist laut Anmeldung.
Ich wollte noch was dazu sagen. Ja, es gibt bei den Weltkongressen traditionell so eine kleine Rivalität, aber das ist charmant, das wird nicht ganz ernst gemeint, zwischen den Teilnehmern, die immer die meisten, egal wo die Kongresse stattfinden, die finden ja in jedem Jahr woanders statt, da gibt es zwischen den Franzosen, den Deutschen und den Japanern so eine stille Konkurrenz. Also mich sprachen dann dieses Jahr die Japaner ein paar Mal an, man war ja mit einem Kongressschild ausgerüstet. Oh, wir sind stärker als die Deutschen diesmal und so weiter.
Ja,
ne? Da sind sie ganz stolz.
Natürlich habe ich die Franzosen vergessen hier. 231 Franzosen hatten sich kurz vor Kongressbeginn angemeldet. Aber es sind auch nur einzelne Leute gekommen, zum Beispiel aus Libanon nur einer.
Ja, das
aus Réunion nur einer.
Réunion, ja.
Aus Indien oder aus Bosnien oder aus Chile. Und die weitgereisten, die Australier, sind sogar mit über 20 Personen da gewesen. Ja. Aber sogar Neuseeland war da mit zwei Mann.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und wenn ich so einfach mal ohne Frage reden darf, der René möchte was sagen.
Ja, Werner, du hast gerade eben Australier erwähnt. Beim CEF waren auch Australier, und zwar drei, die sind nachher weitergereist zum Kongress.
Genau, und das ist ja auch der Sinn der Sache, damit wir die Planung immer so gestalten, unseres Esperanto-Zeltlagers, dass wenn ein Weltkongress in der Nähe von Deutschland ist, dass wir dann auch das Zeltlager so einrichten, dass die auf dem Hin- oder auf der Zurücktour zum oder vom Kongress dann eventuell zum Zeltlager kommen.
Ja.
Ja, also zu den Teilnehmern, das ist ganz toll. Und es gibt eben auch, wenn also die Begrüßung ist, wird immer geschmunzelt darüber, aber es ist so, die Tradition verlangt das, dass jedes Land, aus dem Esperanto-Freunde da sind, also die Repräsentanten der Esperanto-Bewegung, die begrüßen den Kongress. Die dürfen aber nur ein paar Sekunden ans Mikrofon, weil es sind dann eben über 60 verschiedene Länder.
Das dauert ja fast eine Stunde.
Ja, ganz genau. Und die Zeit ist ja nicht da. Deswegen dürfen die nur Sekunden und die dürfen auch nicht irgendwas sagen. Aber man ruft das Land auf und dann kommt dann derjenige hin und spricht. Also ganz toll.
Ja.
Ja, übrigens, es gibt auch Diplomaten, die fließend Esperanto sprechen, das ist nicht so. Aber die Diplomaten dürfen nicht mehr sprechen auf den Esperanto-Weltkongressen. Die werden als Gäste sehr herzlich willkommen geheißen. Man stellt sie auch vor. Aber die haben immer die Politik ihres Landes dort durchgetrommelt. Und man kann ja einen Diplomaten nicht unterbrechen, wenn er erstmal am Mikrofon ist. Aber das war dann so lange mit den Einführungen und Begrüßungen, hat man das wieder abgeschafft. Man begrüßt sie ganz herzlich. Die Diplomaten sitzen dann da auch da, der diplomatischen Vertretungen. Aber bei einem anderen Programmpunkt sind die dann als Diplomaten mal aufgetreten. Das geht übrigens. Und da haben eben, wo ich dabei gewesen bin, vielleicht waren da ein paar mehr, haben dann doch zum Beispiel die, war das die britische Botschafterin und noch eine andere, haben in einem fließenden Esperanto, also nicht eingeübte Dinge, dann gesagt, das machen sie auch. Der, zum Beispiel der Schirmherr war der Staatspräsident von Litauen und der hat seinen Außenminister dann beauftragt und dann zum Anfang und zum Ende wird dann ein paar nette Worte auf Esperanto gesagt. Auch der Bürgermeister oder Oberbürgermeister von Vilnia, die sprechen dann ein paar freundliche Sätze in diesem Falle sogar. Aber von den zwei Diplomaten, Botschafterinnen, haben da eben gesprochen und zwar in einem richtigen, fließenden Esperanto.
Ja, wir sind auch schon wieder bei 8-9 Minuten schon über den Kongress. Hast du noch was Wichtiges?
Aber selbstverständlich, nein, wir müssen da noch weitermachen. Wir machen erst mal Musik zwischendurch.
Ja, bitte. Ach, Musik. Dann muss ich ja jetzt sagen, wie die heißen soll. Das ist jetzt der zweite Titel, Mach noch Chino. Das scheint irgendwie ein Name zu sein, also kann man nicht übersetzen.
Machnopcino, iras flago i pro la malesper, i luchas pro colero, i limigras pro miser, luchas pro colero, i limigras pro miser, la monto i cae la valoi, i flamejo i cae la ben, lucumia in partizano, ya marcuris ya po. Machnopcino, machnopcino, em di luptis la partizan, si volis en Ucraino, mi ferran laudon sentiran. Si volis en Ucraino, mi ferran laudon sentiran. Januare le minae contratoi, se li plamon alla German, se giulie Machnopcino, l'importe di
Wir können mal weitermachen. Nochmal zum Kongress, Werner. Was kannst du mal zusammenfassen, was alles auf einem Kongress so passiert?
Ja, Kongress hört sich eigentlich so harmlos an oder zu wissenschaftlich. Und der Werner sagte gerade in unserer Pause, dass wir die Hörer ja nicht überfordern sollen mit den Kongressinformationen. Nein, ein Weltkongress ist eigentlich ein Esperanto-Festival. Und da finden hunderte Veranstaltungen statt. Und ich will nur noch mal ganz kurz die Struktur eines Esperanto-Kongresses, eines Weltkongresses erläutern. Diese 2500 Menschen müssen ja irgendwie beschäftigt werden. Da gibt es natürlich verschiedene Pläne. Das ist die Eröffnung und das ist der Abschluss. Und dann ist ein Angebot, oder in Vilna war es so in diesem Jahr, dass der Kongress an drei verschiedenen großen Orten stattfand. Das war einmal das Kongressgeschehen eigentlich, war in einem Hotel Reval. Das ist das neueste und höchste Hotel, was man dort hat an dem Ufer der Neris. Die Theatervorstellungen, es gibt auch Esperanto-Theater oder die Esperanto-Konzerte, fanden in einem großen Theatersaal statt, also ein extra neu gebautes Theatergebäude. Und die Pläne, also wenn wir als Gemeinschaft mit 2500 Leuten zusammen waren, waren wir in der Siemens Arena, so wie der deutsche Elektrohersteller Siemens, so war die dieser Raum oder diese Halle, eine Riesenhalle, da fanden dann diese ganz großen Sachen statt. Also an drei verschiedenen Orten. Das wurde alles abgesichert mit riesigen Buslinien. In einigen Minuten waren wir dann dahin, wo wir hin wollten. Wie ist ein Kongress organisiert? Es gibt in der Regel einige hundert Unterveranstaltungen neben den Plänen. Haben wir hunderte von fachlichen Veranstaltungen. Mal ganz grob einmal in die Richtung der Wissenschaft, in die Richtung der Kultur. Es ist ein riesen Bücherdienst dort. Da stellen sich auch in jedem Tage verschiedene Schriftsteller vor, die original Esperanto schreiben. Es gibt die Richtung der Fachorganisationen. Die gibt es im Esperanto ja auch jede Menge. Das geht los von Pfadfindern oder von den politischen Richtungen, die Grünen, die anderen Parteien sind da auch.
Ja, die Eisenbahner zum Beispiel.
Und die Facheisenbahner und Mathematiker und Juristen und Journalisten und was es alles gibt.
Ja, die Nudisten und die Radfahrer.
Nein, die Radfahrer gibt es auch, aber die habe ich, weiß ich nicht, ich war nicht überall dabei. Aber sehr stark vertreten sind die Fachgruppe der Interlinguisten, Esperantologen, also Wissenschaftler. Ja.
Gibt es denn auch etwas, wo man die Umgebung sehen kann, Ausflüge und so weiter?
Es gibt auch an einem Tage, an jedem Tage werden individuelle, also Busausflüge wurden dort angeboten, wo man das Land besichtigen kann. Ja. Es gibt auch Vor- und Nachkongressunternehmen, über einen davon werden wir dann nochmal sprechen. Da gab es dann auch Ausflüge in das Land selber, nach Litauen, nach Kaunas, oder zu der alten Königsburg, Trakai und so weiter. Aber auch in die anderen drei oder an die anderen baltischen Länder gab es dann auch noch Ausflüge. Das ist also auch noch ein besonderes Thema. Und am charmantesten haben alle gefunden, es gibt ja immer da parallel zum Weltkongress auch einen Kinderkongress. Und diese Kinder ließen sich, die waren so selbstbewusst, man sagte keine Zeit und wir dies und jenes, dann sagt dann der Kongresschef, also wir können nicht anders, wir müssen die Kinder einfach auf die Bühne bitten. Die hatten Lieder eingeübt und alle möglichen Dinge, ganz was Liebes. Und da, die dürfen nur bis 14 Jahre alt sein und natürlich fließend Esperanto sprechen können. Ja, das sind so am Rande einige wenige Punkte. Das ist so hochinteressant, dass die Räume, die waren so dimensioniert, dass da bis 100 Personen jeweils teilnehmen konnten, waren immer überfüllt. Die Dienstboten da, die da, oder die Helfer, es war nicht negativ, die mussten ständig Stühle drum kahren, die haben da so eine Kahn gehabt, dann war alles überfüllt oder der Raum musste gewechselt werden und was das so alles ist.
Ja, du sagtest auch Ausflüge bis in die anderen baltischen Länder, also auch bis nach Estland?
Das ist ja eine schöne Weite. Das ist bis nach Tallinn, nicht die Hauptstadt von Estland. Das sind dann aber die Nachkongresse,
wo man
dann anbietet, nochmal eine Woche lang dem Kongress noch eine Woche anzuhängen. Das ist auch richtig so. Denn wenn wir von 62 Ländern hier reden, die kommen ja nicht wegen einer Woche nur nach Europa, sondern wenn sie schon hier sind, dann sagen sie, ich möchte auch noch ein bisschen mehr sehen. Und das wird dann vom Esperanto-Bund der jeweiligen Länder organisiert, also die Esten, die Letten, natürlich auch die Litauer, die hatten auch etwas. Die Jugend ist ein Boot gefahren. Ja, es fand auch ein Jugendtreffen. In Zakopane war der eigentliche Weltjugendkongress dieses Jahr. Aber es gab dann während des Weltkongresses auch noch ein Jugendtreffen. Die kriegten wir aber nicht zu sehen, weil die erst abends um 8 Uhr anfingen und morgens um 6 Uhr aufhörten.
Aha.
Und da waren ja wir sogenannten Erwachsenen gar nicht technisch dabei. Aber die hatten auch ein Gebäude. Und es gab natürlich auch religiöse Veranstaltungen. Und eines der größten ist dann in einer der großen Kirchen gewesen, wie üblich, in diesem Falle in einer evangelisch-lutheranischen Kirche, also eigentlich Augsburger Bekenntnis nennt man dort im Ausland. Und da ist eben eine ökumenische mit den katholischen Christen, mit orthodoxen und mit den evangelischen Christen, Kirchengemeinschaft. Ganz toll, immer mit verschiedenen Pastoren, die das dann da machen. Ja, also Weltkongress kann man eigentlich gar nicht so einfach beschreiben. Vielleicht erlauben uns die Hörer, dass wir dann öfter nochmal darauf zurückkommen, um das Phänomen Esperanto-Weltkongress zu erklären. Es ist die größte Veranstaltung, die unsere Bewegung im Jahr jeweils zu bieten hat. Im nächsten Jahr hat eingeladen, aber extra der Bürgermeister von Florenz aus Italien da. Und da gibt es auch Zeremonien und Rituale. Da hat dann die Kongressfahne übernommen. Von Florenz und eingeladen, eines der schönsten alten italienischen Städte.
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist eine sehr schöne Gastgeberstadt. Ich habe hier nur einen kleinen Teil von Florenz gesehen, aber ich habe gerade heute gelesen oder in der Zeitung oder im Radio gehört, dass wieder einige Jugendliche den schönen Brunnen in Florenz stark beschädigt haben. Ne? Oh, da gibt es ja wohl so einen Neptunsbrunnen. Naja, gut. Das war ein bisschen abseits vom Thema, aber wir könnten jetzt mal wieder Pause machen, was?
Ja, machen wir Musik. Und René hat sich vorbereitet auf die Musik.
Ja, wir haben dann, jetzt müssen wir mal Titel 3 nehmen, ne? La Escapinto, der Geflohene, stimmt's?
Oh. Eine Ansage in eigener Sache, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören auf NB Radio Treff 88,0 die Direktsendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle. Mit unserer Sendung, die jeden ersten Donnerstag im Monat stattfindet.
Und zwar ab 18 Uhr, liebe Hörer.
Ja, und
eine Stunde.
Und die in der Regel am Sonntag um 11, aber diesmal um 12 wiederholt wird.
Ja, also Esperanto Welle, so nennen wir uns. Und wir reden eine Stunde über Esperanto, locker vom Hocker, kein Wort ist vorbereitet und es kommt so, wie es gerade kommt.
Ja, du bist ja auch gerade angekommen, hatte ich zuerst erzählt. Du bist heute hier in Oranburg angekommen und der Kongress war aber schon am 30. zu Ende. Was hast du denn in der Zwischenzeit noch erlebt?
Ja, du hast das also gemerkt. Denn natürlich, ich habe also auch einen Nachkongress besucht oder eine Nachveranstaltung nach dem Weltkongress. Und da ich ein alter Ostpreuße bin, habe ich gewählt, die Königsberger Esperanto-Freunde, also der Club Königsberg, das gehört ja zu Russland, die feiern ja in diesem Jahr 750 Jahre Stadt Königsberg und die haben eingeladen zu einer Rundreise durch das russische Ostpreußen. Und da war ich dabei, ja.
Ja, und Königsberg, das ist ja nicht allen geläufig. Das hieß oder heißt vielleicht bei den Russen heute noch?
Das heißt Kaliningrad.
Ja.
Kalinin war ein Staatspräsident bis 45, der ist dann gestorben oder 46. Und da hat man ihn zu Ehren dann diese Stadt umbenannt von Königsberg in Kaliningrad. Aber ich glaube, die Russen überlegen sich, das schon wieder anders zu machen. Aber das ist noch nicht offiziell. Ich habe das nur gefühlsmäßig, kann ich das nur sagen.
Ja, was hast du denn da mal so Interessantes erlebt auf dieser Reise durch das russische Gebiet?
Ja, oder wir waren in der Stadt? Eine kleine Truppe, aber aus 8 verschiedenen Ländern. Jeder kam fast aus einem anderen Land oder aus einem kleinen Grüppchen. Und was haben wir da erlebt? Wir fuhren mit dem Bus weg von Vilnius in Richtung Ostpreußen und sind dann wie heißt die Stadt mit der Brücke von der Königin Luise, in Tilsit, dann über die Memel gefahren. Tilsit ist ja eine Grenzstadt heute, da wurden wir dann vom russischen Zoll und der russischen Polizei kontrolliert. Die machen das noch recht umständlich.
So wie zu fast zu DDR-Zeiten, was?
Ja, es ist schon Drama, dort ein Visa zu bekommen, aber es wird immer besser. Die Russen merken, oder die Russen selber haben ja keine Schuld, aber die russische Administration und auch die Botschaften merken, dass man das Gebiet Ostpreußen immer mehr öffnen muss, denn Touristen sind nicht nur willkommen, weil sie Geld bringen, sondern es ist auch eine Frage des Prestiges, dass man sagt, jawohl, in unserer Stadt fühlen sich die Touristen aus aller Welt wohl. Ja, übrigens, man hat seit dieser Jahr, es gab bis zu vor einigen Monaten noch wussten die Königsberger, also die jetzige sowjetische Verwaltung, nicht, sollen wir 750 Jahre feiern oder sollen wir 60 Jahre nur feiern. Das war eine ganz scharfe und lange Auseinandersetzung. Aber inzwischen, das ist ja nur ganz frisch, was ich jetzt sage, hat man begriffen, dass man ohne Vergangenheit, ohne Tradition und ohne Offenheit eigentlich nicht mehr existieren kann. Denn die Russen mussten immer schwindeln und erzählen, das war alte russische Erde, die haben wir nur uns wieder zurückgeholt und so weiter. Es gibt natürlich Berührungspunkte mit dem Zaren Peter I. und Ostpreußen, das ist gar keine Frage. Der hat nämlich dort das Kanonenschießen gelernt und hat dann da auch etliche Zeit gewohnt. Aber das wurde dann so hochgespielt, als wäre das immer schon ein Zarenreich oder zum Zarenreich gehörig gewesen. Aber nur zu dieser Exkursion. Der Esperanto-Club Königsberg hat also eingeladen und wir haben dann uns erst einmal die Stadt angeschaut. Königsberg war ja fast hundertprozentig zerstört. Ein grausames Schicksal für die Deutschen, die dann über die Front hinweg oder als über die Front über sie hinwegrollte. Man gibt auch zu, dass es Vertreibungen gegeben hat, dass es Grausamkeiten schlimmster Art gegeben hat. Natürlich wird dann nicht unerwähnt gelassen, die Deutschen waren ja nun auch nicht besser. Aber das ist schon ganz deutlich,
ja, dass man das macht. Das ist uns ja klar. Ne?
Also man kommt ohne Geschichtsberührung da auch nicht durch. Aber die Königsberger und auch die Esperanto-Freunde sind stolz auf 750 Jahre Kulturstadt. Königsberg war vor dem Kriege eine erklärte von einer europäischen Kulturvereinigung anerkannte schönste Stadt von Europa, weil sie war ja auch ganz toll, wenn man das in alten Bildern sieht. So, was haben wir da angestellt? Erst einmal Stadtrundfahrt, das ist ganz klar. Überrascht hat mich, weil ich ja Erzählungen kenne aus anderen Ebenen, die da immer nur grau in grau und zu Ruinen und alles kurz und klein. Und die Russen haben ja auch bewusst alte deutsche Gebäude liquidiert, damit man hinterher sagen kann, die standen gar keine, muss man so brutal sagen. Zum Beispiel das Königsberger Schloss war beschädigt, aber hätte man retten können, so schlimm war das nicht beschädigt. Es wurde liquidiert, dass man sah, da war gar kein Schloss da. Naja, das...
Wie sieht es denn nun heute aus?
Heute ist es eine moderne, mit vielen Hochhäusern durchsetzte Stadt. Es gibt auch einige Stadtviertel, die noch die deutschen Häuser haben, die sind auch renoviert. Es gibt natürlich noch Ruinen und man ist jetzt aber auch stolz, dass die alten Festungswerke... Königsberg hat noch seine alten Festungswerke, die sind noch geblieben. Die wurden vor 500 Jahren angefangen zu bauen, bis in jüngste Zeit hinein, bis 1800. Und diese Festungswerke um die Stadt herum sind zumindest alle noch erkennbar, dass sie da sind. Einige sind auch ausgebaut, zum Beispiel ist ein Festungswerk ausgebaut als Bernsteinmuseum, denn Ostpreußens Gold ist ja der Bernstein, er wird gefördert in Palmdicken. Und 90% des gesamten Weltaufkommens des Bernsteins, auch was in Polen verkauft wird, in Stettin, wenn hier unsere Besucher mal hinfahren, der gesamte Bernstein kommt aus Ostpreußen, aus Palmdicken. Und er wird übrigens industriell hauptsächlich genutzt. Für verschiedene technische Dinge ist er also wichtig. Und nur ganz wenig geht in die Ketten und Ringe und Uhranhänger. Und Bernstein ist natürlich ein ganz tolles Zeug und wir haben das da gesehen. Ganz tolles Material, nicht Zeug. Wir haben das gesehen und das berühmteste Werk aus Bernstein ist natürlich das Bernsteinzimmer, was seit 1945 verschollen ist und was die Russen in mühevollster Kleinarbeit wieder vollkommen aufgebaut haben. Und da hat man Fragmente dieses Zimmers noch gesehen, hat also diese Firma, die in Petersburg Petersburg wird auch wieder in den alten Namen zurückbeordert. Die haben also diesem Bernsteinmuseum Fragmente ihrer Arbeit gegeben, dass man also sehen kann, wie das jetzt aussieht. Naja, das ist also das eine. Dann waren wir beispielsweise im Seebad Rauschen. Rauschen ist also dort auch an der Küste des Samlandes, das heißt übrigens immer noch Samland. Und da haben wir ein Museum besucht, das beschäftigt sich mit der Geschichte des Schriftstellers und Menschen Hoffmann. Das ist also bekannt, das wurde von Jacques Offenbach mal so was, Hoffmanns Erzählungen. Und dieser Hoffmann hat dort in Rauschen gewohnt und sein Haus ist als Hotel und Museum ausgebaut. Er hat auch gemalt, Er ist ja jung gestorben, mit Mitte 40.
Ja, ich kenne einige Kunstmärchen von ihm, sowas gibt es auch.
Der hat ja, also ganz toll.
Unwirkliche Geschichten, und, also künstliche Märchen erschaffen.
Die zweite Sprache übrigens in Königsberg und Umgebung, also in Ostpreußen, ist Deutsch. Man stellt sich dort auf viele, viele Touristen an. In dem Hotel, in dem wir waren, gab es praktisch nur deutsche Gäste. Und man kann also, und noch eine Kleinigkeit, die mit Esperanto nichts zu tun hat, aber was man erwähnen sollte, der Euro ist in, auch in Ostpreußen, natürlich auch in Litauen und Estland und Lettland, ist die Währung Nummer zwei. Wenn ich also mein abendliches Bier gegessen habe, getrunken habe oder zu Abendbrot aß in den Gaststätten von Vilnius, dann haben wir das zwar in Litas heißt das, bekommen die Rechnung, aber gleichzeitig ins Euro übersetzt. Man konnte so und so bezahlen. In jeder Kneipe gab es beides. Man konnte an jeder Ecke, jedes Hotel wechselt sofort Euro. Und da wird beim Taschenrechner umgerechnet, nicht so umständlich wie in unseren Banken. Und das geht rabbel die Katz, hat man das dann da. Das war so am Rande. Ja, der Euro ist also die Währung Nummer zwei in allen anderen Ländern und sogar eben auch die hier in Ostpreußen. Ja, was haben wir noch gesehen? Wir waren natürlich dann auch auf der kurischen Nehrung. Und da haben wir den Ort Rositten besucht. Da ist eine große Vogelwarte. Und auch das Nehrungsmuseum. Da ist also ein Museum, das sich mit der Geschichte und mit der geologischen und überhaupt historischen Geschichte dieser Halbinsel beschäftigt. Da hat nämlich ein ganz bestimmter Menschenschlacht gelebt. Diese Kuren, ein alter altpreußisches Volk und dann später der Deutsche. Und das wird dann dort gezeigt. Beispielsweise diese kurische Nehrung ist mal in Bewegung geraten, weil die Deutschen, also die Menschen, die dort lebten, haben alle Bäume abgeholzt. Und plötzlich geriet die Insel, war eine Wüste geworden, vor 150 Jahren, und begann zu wandern und hat einige Ortschaften wieder begraben im Sand. Und da gibt es also Ortschaften, die mussten dreimal wieder aufgebaut werden, weil immer wieder der Sand kam, bis die Deutschen auf die Idee kamen, wir haben Umweltfrevel begangen. Und da hat man wieder in mühevoller Arbeit das befriedet und bewaldet und bestraucht, sodass die Insel wieder, die Halbinsel wieder eine Halbinsel bleibt. Wo waren wir noch? Ja, wir haben einen Kulturabend besucht in der Börse. Es gibt ein Gebäude aus alter Zeit. Das ist die Börse. Die ist, das nennt sich jetzt irgendwie Kulturhaus der Marist, wie sagt man auf Deutsch, der Matrosen, sagen wir mal, der Seefahrer. Und da gibt es auch einen Raum, den der Esperanto-Club Königsberg bewirtschaftet. Und da haben wir einen schönen russischen Kulturabend erlebt, mit allen möglichen Dingen aus verschiedenen russischen Gegenden. Dann waren wir auch zum Ozeanmuseum. Da werden alle Dinge, die mit dem Ozean zu tun haben, ein deutsches altes Schiff, die Mars liegt dort, und das war mal ein Forschungsschiff nach dem Krieg bei den Russen. Und die hat den Ozean untersucht und das wird dort alles dargestellt. Und ja, sonst haben wir uns also sehr viel mit den alten Sachen beschäftigt und auch ein Treffen gehabt mit den vorhandenen Freunden aus dem Esperanto-Club von Königsberg. War ganz toll und wir haben auch Freundschaft geschlossen. Ja, das zu diesem Ausflug. Man muss dazu sagen, man hat auch das Wort Königsberg wieder entdeckt. Auf den Bussen steht das denn in deutschen Buchstaben Königsberg. Oder man schreibt das in russischen Buchstaben Königsberg, aber dieses ist dann ein E mit Punkten drauf, das Königsberg. Und man schämt sich nicht mehr, wie früher wurde dann nur unter der Hand das so gesagt. Das war so ganz öffentlich. Ich habe hier einige Zeitungen mit. Zum Beispiel gibt es eine kleine Broschüre, die der Tourist sich in der Hand bekommt, die Architektur der Stadt Königsberg. Oder die Baltische Rundschau, das ist für die Menschen, die deutscher Zunge sind, in Estland, Lettland und Litauen, eine regelmäßige Zeitschrift. Und ganz neu, ich habe die erste Nummer mitgebracht, der Königsberger Anzeiger erscheint ab sofort in Deutsch für die Deutschen dort. Die haben auch ihre Kirche inzwischen wieder neu aufgebaut, mussten sie allerdings zweimal aufbauen, weil einmal das Geld plötzlich verschwunden war. Man hat es der Baufirma gegeben und die Baufirma hat das dann verdüdelt. Dann ist es nochmal alles gesammelt worden in Deutschland. Ja, also eine ganz tolle Sache. Ich kann also nur jedem empfehlen, der nochmal nach Ostpreußen möchte, sich einem einschlägigen Reisebüro anzuschließen oder individuell sich zu erkundigen über die russische Botschaft, wie man dorthin kommt. Aber wenn man erstmal da ist, wird man sehr glücklich sein, wird sehr gut behandelt und kann auch Deutsch überall reden, wo man meint, dass man dahin geht. etwas, ja, und das ist natürlich für viele von uns hochinteressant.
Ja, vielen Dank, Werner, für deine Schilderung aus Ostpreußen, von deinem Nachkongress sozusagen. Und René, wir könnten wieder ein bisschen Musik gebrauchen. Eine kleine Sprechpause machen, damit
ja,
unsere Hörer nicht vom Stuhl fallen.
Schauen.
Was hast du denn noch so?
Jetzt haben wir den Titel Kajuna Knabe. Was Kajuna ist, weiß ich nicht. Weiß einer von euch beiden.
Kaj juna knabo estas vice dege for de mia dom. La tutan nakton marŝos min por fuĝi urbon tiu ĉi. Kaj juna knabo estas vice dege for de mia dom. Kaj la gepatroj lasis min solegajn ve ĉe la vaju. Kaj la gepatroj lasis min solegajn ve ĉe la vaju. Io l'ho lulati, se c'è se culo in sappa sì, che la che fa con la si mi sollega invece la vaiù. Prevendo via la faiet, revivi la si non cuglio ma bedaure, e prova smise nove charmi sì, se cade si libera che è ancora buona sì, che io nasciamo nessa sì, se te che forse mi atton. Ehi, che io nasciamo nessa sì, se te che forse mi atton. Stanno notton marzo sì, con tutti i furbon di un sì, c'hai una camonetta si sede che forde mia to. Ehi, ehi!
Ich habe noch was vergessen, liebe Hörer.
Nee, der Werner will was fragen.
Ach, oh, dann mach mal erst das Vergessene. Dann.
Das Vergessene, ja. Nochmal zurück zu Königsberg. Das alte Ostpreußen, heutige Königsberger Region, gehört zu Russland. Sie sind ganz stolz darauf. Und ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Der Königsberger Dom war bis vor kurzem eine Ruine, die man sogar wegsprengen wollte, weil sie kam ja aus deutscher Zeit. Der Königsberger Dom, den habe ich also vor einigen Stunden gesehen, noch gesehen. Ich habe ihn auch besucht. Der ist wieder total aufgebaut. Nicht nur die Fassade von außen, sondern er ist auch eine Konzerthalle. Dieses, also das große Schiff, ist wieder überdacht. Es ist wieder eingerichtet. Dort finden wunderschöne Konzerte statt. Dieser große, mächtige, oder die beiden Türme sind ja zwei Türme. Das ist ja so ein geschlossenes Gebäude. Und erst oben wären das zwei Türme. Dieses geschlossene Gebäude ist ein Museum, insbesondere für Kant. Und dieser Immanuel Kant hat den Königsberger Dom gerettet, weil man hat, ich weiß nicht, vor 150 Jahren, an die Seite des Domes ein für mich hässliches Denkmal hingebaut, also eine schlanken Säulen. Das ist also Kant. Kant ist ein international und auch von den Russen der Sowjetunion anerkannter Philosoph. Es gibt nichts Besseres, was man bieten kann. So, und dieses alte Denkmal hat also den Dom gerettet. Der wurde nun wieder aufgebaut. Der gesamte Dom ist aufgebaut. Es ist dort eine evangelische Kirche oder überhaupt eine Kirche drin, eine orthodoxe Kapelle in diesen Räumen und ein großes Kant-Museum mit allen möglichen Büchern in Deutsch, in Russisch und anderen Sprachen über Kant. Denn Immanuel Kant ist eines der großen deutschen Philosophen und die Königsberger, die heutigen, sind sehr stolz, natürlich auch die alten Königsberger, dass dieser Mensch fast nur in Königsberg sein Leben verbracht hat. Und er soll, um das abschließend dazu zu sagen, er war so pünktlich in seinem gesamten Leben, dass die Königsberger die Uhr nach ihm gestellt haben. Er machte also genau zu diesem Zeitpunkt einen Spaziergang. Diese Insel, auf dem der Dom steht, das ist der Kneiphof. Und da hat er die Straßen immer zur gleichen besucht und die Königsberger guckten, ja, es ist, also wir müssen jetzt Mittag essen oder so, nicht? Das war also Kant, unser alter, schöner Philosoph, der alte, schöne Dom von Königsberg ist wieder vollständig aufgebaut. Es ist ein bewegender Anblick. Ich kenne ihn noch aus Bildern aus alter Zeit. Es fehlt noch eine Orgel, die soll aus Deutschland kommen. Und es fehlen noch so Dinge, aber es ist vollständig als Bauhülle, als Innenkern wieder da. Und er wird immer noch schöner durch die weitere innere Ausgestaltung. Das nochmal als Nachtrag, weil ich gemeckert habe. Das Schloss wurde weggesprengt. Das wird übrigens inzwischen ausgebuddelt, das Fundament. Und man wird sehen, was daraus wird. Ja, das nochmal, liebe Hörer, zum Schluss über Königsberg, Kaliningrad.
Ja, Herr René, und wir beide sind jetzt dran mit der Zeitschriftenschau. Also ich würde das nicht nur auf Zeitschriften beschränken, sondern vielleicht auch das Netz mitnehmen, weil da auch einige interessante Sachen sind. Ich beginne mal gleich ganz kurz und dann kannst du wieder Moderator machen, ja? Gut. Ja, liebe Hörer und Hörer, also ich habe in einer Zeitschrift, unserer Zeitschrift des Deutschen Esperanto-Bundes, Esperanto Aktuell, den Begriff Enzyklopädie und Wikipedia gefunden. Ich habe dann mal nachgeschaut im Internet und dort hat man das auch erklärt. Wikipedia ist also eine große Enzyklopädie im Aufbau. Das Wesentliche hier dran, wie eine Enzyklopädie auch sein muss, auch im Internet herrscht Neutralität in dieser Enzyklopädie. Es gibt keine Verletzung des Urheberrechts. Es sind keine persönlichen Angriffe enthalten. Es soll in mehr als 100 Sprachen existieren. Wenn man das Internet aufruft, kann man allerdings so ungefähr an die 40 Sprachen abfordern. Und ich erwähne es deshalb nochmal, weil ich auch unter diesen 40 Sprachen Esperanto gesehen habe. Ich kann also den Text vieler, vieler Beiträge in Wikipedia auch in Esperanto lesen. Das war erstmal meins. Also so, ich wollte noch sagen, seit Mai 2001 sind dort über 266.000 deutsche Artikel registriert worden. Man kann also die verschiedensten Wissensgebiete dort abfragen. Also René, das nächste.
Ja, hier in Monato steht ein Artikel, das geht auch in Richtung Copyright oder wie man das nennen will.
Das sind ja, Urheberrecht.
Ja. Urheberrecht, da gibt es nämlich auch eine Institution, die hat hier einen englischen Namen. Da steht ein Artikel drüber drin in Monato, Nummer 7 und 8. Das also in einem zusammengefasst. Diese Institution wurde von einem Lawrence Lessing gegründet. Ich weiß nicht, ob er ein Amerikaner oder ein Brite ist. Das sehe ich hier jetzt nicht. Ist auch egal. Er hat Creative Commons gegründet. Das ist auch sowas Ähnliches wie... In vielen Ländern ist es ja verboten, normalerweise literarische Werke, Bilder und Musik einfach so zu kopieren. Aber es gibt einige Künstler, die genau das wollen, dass man ihre Werke möglichst oft verteilt, ohne dass die dafür was kriegen. Und dafür ist auch diese Lizenz geschaffen worden, sowas. Da gibt es natürlich auch noch gewisse Varianten von. Da wird dann ein Logo auf Internetseiten, wird das vor allem verwandt. Platziert, dass doch einige Rechte reserviert bleiben. Aber das muss da nicht so sein. Es kann sein, dass man die gesamten Inhalte für sich verwenden darf denn, oder weiter kopieren und so weiter. Dann ist hier ein anderer Artikel drin, Bereich Computer. Da gibt es nämlich diesen Anruf, ein Programm, mit dem kann man übers Internet telefonieren. Und dieses Programm, das nennt sich Skype, das kann man jetzt auch in Esperanto verwenden. Kann man also die Sprache auf Esperanto einstellen?
Ja, liebe Hörer und Hörer, ich kann gleich die nächsten Informationen aus unseren Zeitschriften, Esperanto-Zeitschriften bringen. Und zwar habe ich in einer Zeitschrift einen Hinweis gefunden, dass es ein Radioarchiv gibt. Und unter Esperanto heißt das dann radioarchivo.org im Netz.
Ja, das müssen wir nochmal wiederholen.
Ja,
radioarchivo.org.
Dazu muss ich noch was sagen. Da werden seit letztem Jahr unsere Sendungen gespeichert.
Ja, und das wollte ich gerade sagen.
Ach so,
ich hatte das bisher nie irgendwie beachtet, habe das jetzt gefunden, habe daraus gesehen, dass unter den über 20 Stationen, von denen dort Sendungen aufgezeichnet sind, eine heißt NB Radiotreff.
Und das ist unsere Redaktion.
Ja, und unter NB Radiotreff habe ich gefunden die Angabe aller unserer Esperanto-Sendungen. Diese kommt nämlich auch dazu.
Wie kommt denn das da eigentlich in die internationale...
Ja, von diesem Jahr. Und ich habe sogar mit einem einfachen Klick aus Kultu, das heißt also höre die Sendung an, die Sendung vom Juni angeklickt, als René nicht da war. Aha. Und wo ich selber die Ansage in dieser Sendung gemacht habe. Und ich konnte mich also heute Mittag selbst im Internet sprechen hören.
Ja, und Werner, das erzählen wir natürlich nicht, um uns hier zu amüsieren, sondern das erzählen wir, weil ja unsere Radiosendungen auf Deutsch sind. Und einige Hörer haben sich schon beklagt, dass sie nicht um 18 Uhr dann da sind. Kann man also empfehlen, Und wie heißt die Adresse? Da kann man also empfehlen, dass Sie sich das anhören können.
Ja.
Zu jeder Tag- und Nachtzeit und auf jedem Punkt der Erde.
Nicht? Ja, ich habe es untergefunden unter Doppelpunkt, Doppelstrich und dann ohne weiteres dazwischen Radio Archivo mit V geschrieben, .org.
Ja, und wer das nicht sich behalten kann, der kann über unsere Vereinsseite auch da reingehen. Und das findet er denn dort, das Angebot.
Ja.
Und die Vereinsseite von uns heißt esperanto-nb.de.
Ja, das ist aber dann unter www, ja?
Das ist dann unter www.
René?
Ja, wer macht eigentlich die Seite?
Während das Radioarchiv...
Ja, wer macht die Ratte mal?
Ja, der René ist das.
Genau, ich mache
die. Das ist der René und seit da kann man ihn nur loben. Seit 2003, ganz toll.
Genau, seit April
und
2003.
Und er ist übrigens auch dort deutschlandweit anerkannt, dass wir eine sehr profilierte, gute Seite haben.
Ja.
Das soll mal hier durchgesagt werden.
René, hast du jetzt noch was?
Ja, hier wird nochmal im Bereich Computer was erwähnt.
Imperator, ja?
Genau. Über ein freies Programm.
Danke.
Das schimpft sich Open Office, also eine kostenlose Alternative für ein Programm von einer großen Firma, die wir jetzt lieber nicht erwähnen. Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Also Open Office ist dieses Programmpaket. Da ist ein Modul bei, mit dem kann man Texte schreiben, mit einem anderen kann man Tabellen erstellen und so weiter. Und das ist hier beschrieben. Und dann ist hier noch was für Internet. Wie schützt ich meine Adresse, meine Internetadresse?
Ich möchte noch mal kurz einwerfen, alle diese Artikel sind in Monato natürlich in Esperanto geschrieben.
Die sind alle selbstverständlich in Esperanto geschrieben.
Ja.
Und ich habe hier noch was von kurioserweise. Hier gibt es eine Institution im Internet, die nennt sich Ethnolog. Die listet 7.299 Sprachen. Die meisten scheint es in Papua-Neuguinea zu geben. Hier ist nämlich eine Karte abgebildet. Also auf der anderen Seite der Welt, kurz vor Australien.
Ja, viele Sprachen mit wenig Sprechern. Sind
das manche Sprachen haben gerade mal 1.000 Sprecher oder noch weniger.
Mhm. Von einer Inselgruppe zur anderen schon über 3 Sprachen.
Ja, das ist ein Problem. Wenn wir über Esperanto jammern, müssen wir auch sagen, wir sind etliche Millionen in der Welt und wir sind in der profilierten und privilegierten Situation, dass wir eine Schrift haben und eigentlich eine mehr geschriebene als gesprochene Sprache sind.
Ja, und hier steht noch ein Artikel über Indien drin. Da gehören auch einige Inseln zu. Die liegen eigentlich schon
und
fast südlich. Ist eine Sprache ausgestorben. Der letzte Sprecher ist gestorben und jetzt ist die Sprache verschwunden dort. Das scheint da jetzt...
Ja, also man muss bei Sprachen aufpassen. Ja. Genauso wird ja gesagt, die deutsche Sprache wird bald mal Folklore nur sein. Aber nun ist soweit mit der Absage.
Nein. René, du machst bitte jetzt die letzte Musik. Und genau um 8. Ja, bis ungefähr bis kurz vor 59. Mach mal die nächste Musik.
Die letzte.
Ja.
Aber noch nicht den Abklang.
Nein.
Ja, wir machen mal so. Achso, du musst noch die Titel sagen. La Blondoline Letto kommt jetzt, also die kleine Blondine.
La virino e brun hara e belegan, chi el tion nun forgesi, viron chi el infanetoi, florigadas cruele sencesi. Sedaumi, bondulineto la vivo niumigan, sedaumi, en viai pensoi, castentoi navigato.
Sie hörten heute unsere Sendertel Esperanto-Welle. Wir wiederholen diese Sendung am 7.8.2005 um 12 Uhr. Und unsere nächste Sendung Esperanto-Welle ist am 1. September 2005 um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 4. August 2005 war Werner Levin.
La infancia. rufetoin, estu gioiai, faru festoin, la infanoi, cirmuteron, ciam diru, nur la veron.